SRF 2 Kultur.
In Solothurn starten heute die Filmtage des Festivals, die wichtigste Plattform für den Schweizer Film. Eröffnet wird mit dem Film Rosi von Marcel Gisler, einem Film über einen jungen Mann, der sich plötzlich um seine pflegebedürftige, aber rebellische Mutter kümmern muss. Überhaupt zeigt ein Blick über das diesjährige Panorama des Schweizer Films, dass das Thema Alter ein Schwerpunkt ist. Brigitte Hering hat mit der Leiterin der Filmtage, Seraina Rohrer, gesprochen.
Ob Komödie über greise, aber rebellische Eltern oder Dokumentation über den Wunsch nach Autonomie im Alter. Im Programm der Solothurner Filmtage sind Filme über das Altern sehr präsent. So präsent, dass die Filmtage auch ein Publikumsgespräch über die Präsenz des Alters im Kino anbietet. Seraina Rohrer, Direktorin der Filmtage, hat diesen Schwerpunkt nicht absichtlich gesetzt. Er habe sich so aus dem Angebot ergeben.
Film ist ja auch immer ein Spiegel unserer Gesellschaft und das heißt, dass man daran nicht nur sozusagen die Filme diskutieren kann und deren Inhalt, sondern auch gesellschaftliche Fragen, die die Schweiz bewegen.
Gerade an Filmfestivals wie in Solothurn, die das Filmschaffen eines ganzen Jahres abbilden, lassen sich solche thematischen Trends im Kino gut ablesen. An den letztjährigen Filmtagen gab es eine auffällige Häufung von ländlichen Filmen mit Schweizer Heimatthemen. Dieses Jahr sind es Filme über das Alter. Wir werden alle älter, wie auch Generationen vor und nach uns. Insofern ist Altern kein zeitgebundenes gesellschaftliches Thema. Trotzdem war Alter lange Zeit im Kino mit gewissen Tabus verbunden. Filmregisseure scheuten sich davor, das Altern in allen Facetten darzustellen. Aber unsere Gesellschaft altert. Und Regisseure, so Rohrer, trauen sich immer mehr, das auch auf der Kinoleinwand zu zeigen.
Man hat nicht mehr diese Berührungsangst, auch mit diesem Alter. Man hat da eine Offenheit auch entwickelt, die ich als sehr positiv einschätze.
Eine älter werdende Gesellschaft ist nicht nur inhaltlich Thema im Kino. Auch das Publikum wird mit seinen Filmen immer älter. Und die Filmschaffenden zeigen Geschichten, die ihr älter werdendes Publikum abholen.
Man hat das schon gesehen bei Bettina Oberlis Filmen Die Herbstzeitlosen. Solche Filme, Schweizer oder auch internationale, die finden ihr Publikum. Die werden gerne geschaut. Es ist ja so, dass man immer wieder davon spricht, dass die Jungen weniger ins Kino gehen. Ich denke, gerade bei den Arthouse-Filmen ist es so, dass es da wirklich ein ganz treues Stammpublikum gibt, das diese Filme schauen möchte, mit denen sie sich dann auch zu einem gewissen Maße identifizieren können, weil es Geschichten sind, die sie selbst betreffen.
Die vielen Filme über das Alter werden ihr Stammpublikum, das mit den Filmtagen auch älter geworden ist, finden. Das Kino aber wird hoffentlich nach diesem Altersschub nicht aussterben, sondern sich in neuen Thementrends im nächsten Filmjahr auffrischen und verjüngen.
Brigitte Hering hat die Leiterin der Solothurner Filmtage, Seraina Rohrer, getroffen. Die Filmtage, die starten heute Abend und dauern eine Woche. Die moderne Leistungsgesellschaft fordert ihre Opfer. Besonders ausgeprägt ist dieser Druck in Japan. Wer nicht spurt, fällt aus dem System. In ihrem Roman »Ich nannte ihn Krawatte« zeichnet die junge Autorin Milena Flaschar das Porträt zweier sensibler Männer, die mit diesem rasanten Tempo nicht mehr mitkommen. Literaturredaktorin Lucia Stettler ist schwer begeistert von diesem Buch.
Ich nehme es gleich vorweg. Schon lange nicht mehr hat mich ein Buch derart berührt wie der Roman »Ich nannte ihn Krawatte«. Poetisch, liebevoll, melancholisch und durchdrungen von einer tiefen Lebensweisheit. Im Mittelpunkt steht der Ich-Erzähler Takuchi Hiro, knapp 20, ein sogenannter Hikikimoro. Hikikimori sind Teenager, die sich weigern, erwachsen zu werden. Sie bilden eine Art Protestbewegung in der japanischen Leistungsgesellschaft. Sie verschanzen sich in ihren Kinderzimmern, brechen jeglichen Kontakt zur Außenwelt ab, die Eltern stellen das Essen nur noch vor die Tür.
Mein Zimmer glich nach wie vor einer Höhle. Hier war ich groß geworden, hier hatte ich im eigentlichsten Sinne meine Unschuld verloren. Ich meine, groß zu werden bedeutet einen Verlust. Man glaubt zu gewinnen, in Wahrheit verliert man sich. Ich trauerte um das Kind, das ich einmal gewesen war, und dass ich in raren Momenten in meinem Herzen wild um sich schlagen hörte. Mit 13 war es zu spät gewesen. Mit 14, mit 15. die Pubertät ein Kampf, an dessen Ende ich mich verloren hatte. Ich wollte kein Mann sein, der glaubt, er gewinnt. In keinen Anzug hineinwachsen.
Takuchi Hiro, der das Leben eigentlich aufgegeben hat, bevor es erst richtig begann, wagt eines Tages wieder den Schritt aus seinem Zimmer heraus. Auf einer Parkbank mitten in Tokio lernt er Ohara Tetsu kennen, einen Mann Ende 50 mit Aktenkoffer und auffälliger Krawatte. Ohara Tetsu ist genauso wie Takuchi Hiro ein Außenseiter in der japanischen Gesellschaft. Er wurde entlassen, weil er den Ansprüchen seiner Firma nicht mehr genügte. Jetzt steht er auf der Straße und wagt nicht einmal der eigenen Frau die Wahrheit zu sagen. Jeden Tag verlässt er seine Wohnung und wartet im Park, bis die Büros schließen. Und er gibt offen zu, dass er nicht nur im Betrieb, sondern auch vor sich selber versagt hat.
Ich schäme mich meiner Scham. Wie viel Kraft ich dafür aufwende, sie vor mir selbst und Kyoko zu verbergen. Denn es ist doch so. Ich habe nicht nur meine Arbeit verloren. Der Verlust, der am schwersten wiegt, ist der der Selbstachtung. Mit ihm fängt aller Niedergang erst an.
Die zwei so unterschiedlichen Helden, die beide aus dem System herausgefallen sind, leisten sich auf dieser Parkbank Gesellschaft. Großartig, wie Milena mit Chico Flaja die Männer langsam aus ihrer Sprachlosigkeit erlöst. In wechselnden Monologen schauen sie auf ihr Leben zurück, benennen eigene Feigheiten und suchen nach Punkten in der Vergangenheit, an denen sie die Weichen vielleicht noch hätten anders stellen können. Nie wirkt der Roman schwer oder pathetisch, und das hängt vor allem mit der poetischen Sprache der Autorin zusammen. Milena Michiko Flajar setzt ihre Worte wie Pinselstriche. Deshalb erinnert ihr Stil an ein japanisches Aquarell. Vieles wird im Text nur angedeutet, und doch ahnt man hinter den kurzen, prägnanten Sätzen ganze Geschichten. Als Tochter einer japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters ist die junge Autorin in beiden Kulturen zu Hause. Und das wird beim Lesen spürbar. Wir erfahren viel über den Zeitgeist des heutigen Japans. Gleichzeitig hat das Buch auch etwas Universelles. Es mutet an wie ein modernes Märchen. Ein Märchen, das zeigt, wie eine flüchtige Begegnung zu einer echten Freundschaft heranwachsen kann und das vom gegenseitigen Erzählen auch eine große Kraft ausgeht.
Lucia Stettler über den Roman »Ich nannte ihn Krawatte« von Milena Michiko Flajar. Erschienen ist das Buch im Wagenbach Verlag. Wagner in Palermo. In Palermo werden Sie sich denken, ja, warum nicht? Die müssen dort ja nicht nur Verdi spielen im Verdi-Jahr. Auch der andere Jubilar mit dem 200. Geburtstag, Richard Wagner, soll seinen Platz haben in Italien, in Palermo zumal. Da war er zu Lebzeiten gern und oft und hat hier seinen Parsifal fertig komponiert. Jetzt kehrt er zurück, 130 Jahre später, und das Teatro Massimo zeigt den gesamten Ring. Das Rheingold, die erste dieser vier Opern, war gerade schon zu sehen. ARD-Kollege Tilman Kleinjung.
Nach der Scala in Mailand ist Palermo schon das zweite große Opernhaus in Italien, das mit Wagner die Spielzeit eröffnet. Und das im Verdi-Jahr.
What are we gonna do in Italy? Yet more Verdi?
Was sollen wir in Italien machen? Noch mehr Verdi? Das wird kaum möglich sein bei dem, was bereits geleistet wird. Es dreht sich hier fast alles um die italienische Oper. Also musste es Wagner sein. Der Brite Graham Wick inszeniert den Ring von Palermo als moderne Parabel, nicht als urdeutschen Mythos. Das Nibelungenvolk, das für Zwerg Alberich in den Goldminen schuftet, ist eine Truppe Investmentbanker. Alle haben ein Notebook vor der Nase. Und die Rheintöchter Flusshilde, Welgunde und Woglinde sind laszive Schulmädchen mit allzu kurzen Röckchen. Ein bisschen plump gerät diese Anfangsszene. Ansonsten verzichtet Graham Wick auf Budenzauber. Diese Inszenierung kommt praktisch ohne Kulisse und Kostüme aus. Eine bewusste Entscheidung angesichts des knappen Opernetats von Palermo, sagt der 59-jährige Brite. Die Handlung spielt auf einer Theaterbühne. So gesehen ist das sehr aktuell und hat viel Lebendigkeit und Realität. Eine Glaubwürdigkeit, die ganz aus der Magie des Theaters kommt. Die Musik, die Sänger und Schauspieler müssen diese außerordentliche Welt von Wagner hervorzaubern. Und das Publikum muss sich die Kulisse dazudenken. zu dem, was es sieht. Was wir sehen, ist gewaltig. Das Teatro Massimo macht seinem Namen alle Ehre. Es ist das größte Opernhaus Italiens mit 3200 Plätzen, fertiggestellt 15 Jahre nach Wagners Aufenthalt in der Stadt. Ein großes Bayreuth mit einer breiten Freitreppe, die in den Musentempel führt. Das Theater ist gewaltig, ein Monument, ein Beispiel für bürgerlichen Stolz und Selbstgefälligkeit im 19. Jahrhundert. Aber jetzt ist das Theater staubig, es wird unter den Marmorsäulen von Gerüsten getragen, es hat bessere Tage gesehen. Und diese staubige Leere ist eine wunderbare Metapher für Wotans Walhall, der Versuch, die Zeit anzuhalten, der Versuch, den Ruhm für immer auf dem Boden festzunageln. Das Opernhaus als verstaubte Walhall, man muss das als Kommentar zur Kulturpolitik in Italien und Palermo verstehen, denn dieser Ring hat eine unschöne Ouvertüre. Geplant und vorbereitet hatte ihn noch Intendant Antonio Cognata. Der hat in Palermo anerkannt gute Arbeit geleistet und das schwindelerregende Defizit der Oper von 27 auf 16 Millionen heruntergebracht und dabei auch den Konflikt mit den mächtigen Gewerkschaften nicht gefürchtet. Seit einer Prügelattacke stand der Intendant unter Polizeischutz. Palermos neuer, alter Bürgermeister Leo Luca Orlando ist nicht so konfliktfreudig und ersetzte den Intendanten durch einen Kommissar. Den Erfolg des mutigen Ringprojekts schreibt sich nun Orlando selbst zu. Nicht schön. Wir haben in den letzten 10 Jahren kulturelle Barbarei erlebt. Palermo hatte sich aus der internationalen Kultur verabschiedet. Eine unsichtbare Stadt mit einem katastrophalen Haushalt. Wir haben das in nicht einmal 6 Monaten wieder in Ordnung gebracht. Und wir setzen wieder auf Kultur, wie ich das als Bürgermeister vor vielen Jahren gemacht habe, als Palermo noch ein Referenzpunkt in der europäischen Kultur war. Leo Luca Orlando, der populäre und sehr machtbewusste Bürgermeister von Palermo, hat Großes vor mit dieser Stadt. Er will Palermo zu Europas Kulturhauptstadt im Jahr 2019 machen.
Zu den berühmtesten Präsidenten der USA gehört wohl Abraham Lincoln. Über keinen anderen Präsidenten wurde und wird so viel publiziert. 65.000 Bücher sollen es bis jetzt sein. Ab heute läuft in den Schweizer Kinos ein Film über Lincoln von Starregisseur Steven Spielberg. Aber war Abraham Lincoln wirklich der heldenhafte Abschaffer der Sklaverei in den USA, wie ihn die Welt kennt? Ruth Wittwer ist dieser Frage nachgegangen.
Wer in den USA Lincoln nicht verehrt, erntet dafür kaum Verständnis. Heutige Präsidenten tun also gut daran, die Nähe zum Übervater zu preisen, wie etwa Bill Clinton oder Barack Obama. Natürlich ist auch Steven Spielberg Lincoln zugetan. 10 Jahre lang war er rund um die Uhr mit ihm beschäftigt. Er sagt, Lincoln sei wie ein alter, lieber Freund geworden.
He's come to feel like one of my oldest and one of my dearest friends.
Lincolns beredter Geist, den Spielberg da anspricht, hat den Bauernbub aus dem Bundesstaat Illinois ins höchste Amt der USA gebracht. Lincoln lebte den amerikanischen Traum, wie es ihn schon lange nicht mehr gibt. Dabei sah es zuerst so aus, als würde dem jungen Lincoln nichts gelingen. Er ging gerade 1 Jahr lang in die Schule. Anhand von Büchern brachte er sich selber den Anwaltsberuf bei. Die Bücher waren seine Universität, sagt die Historikerin Doris Kearns. Ihr Lincoln-Buch bildet die Grundlage von Spielbergs neuem Film.
While his formal schooling did not amount to more than 1 full year, books became his academy, his college. How true this was for Lincoln. Though he never would leave America, never would travel to Europe, he went with Shakespeare's kings to marry England, with Lord Byron's poetry to Spain and Portugal.
Abraham Lincoln ist nie im Ausland gewesen, in Gedanken aber reiste er mit Shakespeare's Königen nach England und mit Lord Byron's Poesie nach Spanien und Portugal, sagt Doris Kearns. Die erste Liebe starb an Typhus, er heiratete darauf Mary Todd, die Tochter reicher Sklavenhalter aus dem Süden. 2 seiner 4 Söhne starben bereits im Kindesalter. Trotz harter Schicksalsschläge strebte Abe Lincoln tapfer weiter nach einem Lebensziel. Er wollte etwas erreichen, etwas, das die Ewigkeit überdauern würde.
He derived increasing comfort from the thought that if he could accomplish something worthy, something that would stand the test of time, His honor, his reputation would outlive his earthly existence.
Aber es ging nicht voran. Das mit dem Unsterblichwerden ließ auf sich warten. Lincoln wurde depressiv und vertraute einem Freund an: Ich bin der elendeste Mensch. Ich muss sterben oder besser werden.
I am now the most miserable man living, he told a friend. To remain as I am is impossible. I must die or be better.
Eine Rede gegen die Sklavenhaltung brachte dann aber den Durchbruch. Als erster Republikaner schaffte Lincoln die Wahl zum Präsidenten. War er aber wirklich der väterliche Befreier der Sklaven? Diese Sicht gehört zur Legende, zum Mythos Lincoln. Aber was war er dann? Die Historiker sind sich nicht einig. Es gibt Stimmen, die Lincolns Haltung als strategischen Rassismus beschreiben. Er habe zwar die Freiheit der Sklaven gewollt, aber nicht deren Gleichheit. Eine weitere These ist die, dass Lincoln die Sklavenbefreiung für nötig hielt, um den Bürgerkrieg zu rechtfertigen. Und damit nebenbei auch sein Lebensziel erreichte, erklärt die Historikerin Doris Kearns.
That worthy ambition to accomplish something had carried him through his bleak childhood and the darkest days of the war. His story would be told.
Die Ambition, etwas Unvergängliches zu vollbringen, begleitete Lincoln durch sämtliche Tiefpunkte seines Lebens. Als er die Urkunde für die Sklavenbefreiung unterschreiben konnte, wusste er, dass er es geschafft hatte. Seine Geschichte würde weitererzählt werden. Diesen Triumph konnte er jedoch nicht lange auskosten. Im April 1865 schoss ihn ein fanatischer Südstaatler in den Kopf. Lincoln saß in seiner Loge im Ford Theater in Washington, D.C. Dort wird sein Platz auf ewig für ihn freigehalten.
Motorradclubs, so weht ein zweifelhafter Ruf. Sie gelten als Rocker-Gangs, die ihr Geld mit Drogen und Zuhälterei verdienen. Eine groß angelegte Razzia gegen die Hells Angels in Zürich 2004 brachte kaum Ergebnisse und, so die Presse, ein Beweismittelchaos. Mehr Erfolg hatten die kanadischen Behörden in ihren Ermittlungen gegen die Hells Angels im Bundesstaat British Columbia. Blutgeld heißt das Reportagebuch des kanadischen Journalisten Neil Hall über die Geschäfte der Hells Angels von Vancouver. Raphael Zehnder.
Kokain, Crack und Mord, Drogenproduktion und Drogenhandel, Internetpornografie, Online-Glücksspiel, Schutzgelderpressung. Die kanadischen Behörden hatten mehr Erfolg als ihre Schweizer Kollegen beim Sammeln von wasserdichten Dossiers, um Anklage zu erheben. Obwohl die kanadischen Motorradclubs einen strengen Schweigekodex praktizieren. Die Polizei von Vancouver schaffte es nämlich im Jahr 2003, einen Maulwurf zu rekrutieren, der aus dem Inneren der Organisation berichtete. Manchmal trug er ein Mikrofon am Körper, wenn er zu konspirativen Treffen fuhr. Oder er drehte mit Drogen, die er liefern sollte, zuerst eine Extrarunde zur Polizei, die die Substanzen analysierte und dokumentierte. Es ist das Verdienst von Neil Hall, Journalist beim Vancouver Sun, diese Machenschaften minutiös und fast drehbuchartig aufgearbeitet zu haben. Auf der Grundlage von Prozessakten, von Akten der Anklagebehörde, von Interviews mit Beteiligten, Zeugen und Polizisten. Ein aussagekräftiger Bericht einer Organisation mit einer strengen Hierarchie und Aufgabenverteilung. Neil Hall zeigt auf, wie es den Behörden gelang, die Hells Angels in Vancouver zu zerschlagen. Und er zeigt auch auf, dass das vom rechtlichen Standpunkt aus dringend nötig war. Der Prozess gegen die Mitglieder des Motorradclubs dauerte 5 Jahre und endete im Herbst 2010 mit mehrjährigen Gefängnisstrafen für mehrere Angeklagte. Blutgeld, so heißt das Buch. Es liest sich gut, manchmal wiederholt es sich, weil gewisse Handlungen sich eben wiederholen, wie der Crack-Hersteller genötigt wird, noch schneller zu produzieren, wie Gegner bedroht und verprügelt werden, wie Geld übergeben wird. Hall zeichnet eine plastische Ansicht dieser Parallelkultur. Der Autor bleibt sehr nah an der Darstellung der Verbrechen, an den Schwierigkeiten der Polizei bei der Ermittlung. Daraus ergibt sich auch die Schwäche dieses Buches. Die gesellschaftliche Analyse fehlt. Auf welchem Boden kann eine solche kriminelle Vereinigung überhaupt entstehen? Welchen Hintergrund haben die Akteure? Davon erzählt das ansonsten lohnenswerte Reportagebuch Blutgeld nur ansatzweise.
Im Im Streit um den Suhrkamp-Verlag ist die Verlegerin Ulla Unseld-Berkewitsch zu einem Kompromiss bereit. In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit hat sie ihre Bereitschaft bekundet, die juristischen Verfahren auf Eis zu legen. Auch der Miteigentümer Hans Barlach ist grundsätzlich für eine Aussetzung des Gerichtsverfahrens, wie er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa sagte. Der Streit um den Suhrkamp-Verlag dauert schon 10 Jahre, seit dem Tod von Verleger Siegfried Unseld. Der Hamburger Medienunternehmer Hans Barlach hält 39% im Unternehmen, die derzeitige Geschäftsführerin Ulla Unseld-Berkewitsch 61%. Er wirft ihr Missmanagement vor, sie hingegen bekam Rückendeckung von zahlreichen renommierten Autoren. Falls es nicht zu einer außergerichtlichen Einigung kommt, entscheidet das Frankfurter Landgericht am 13. Februar. Schlimmstenfalls droht die Auflösung des Verlags. Die legendäre 80er-Jahre-Serie Dallas kehrt zurück. Die Neuauflage der US-amerikanischen Seifenoper unternimmt den Versuch, die alten Intrigen um Öl, Sex und Macht in die Jetztzeit zu überführen. Nur eines scheint in Stein gemeißelt. J.R. ist und bleibt ein intriganter Fiesling, auch in den neuen Folgen der Kultserie. Ab 29. Januar sind die Folgen jeweils dienstags um 22.15 Uhr auf RTL zu sehen. In den USA wurde die erste Staffel der neuen Dallas-Serie bereits ausgestrahlt. Dort läuft am Montag die zweite Staffel an. Gespielt wird J.R. wie in der Originalserie von Larry Hagman. Wie es weitergeht mit der Neuauflage von Dallas ist aber fraglich, denn Larry Hagman starb vergangenen November an den Folgen eines Krebsleidens. Chinas Filmaufsicht hat den neuen James-Bond-Film Skyfall und Tom Tykwer's Cloud Atlas zensiert. Die teils heftigen Schnitte lösten in China eine Diskussion aus, ob die Zensur nicht zu weit gehe. Die Filmkontrolle sollte die ursprünglichen Ideen der Produzenten respektieren, anstatt willkürlich Szenen zu kürzen, sagte ein Professor für Film und Fernsehen der Nachrichtenagentur Xinhua. Die Zensur richtet sich gegen als politisch inkorrekt oder unzüchtig empfundene Szenen. So fehlt in Skyfall eine Szene in Shanghai, wo ein Killer kaltblütig einen chinesischen Wachmann erschießt. Und der Agent ihrer Majestät fragt das Bond-Girl nicht, ob sie zur Prostitution gezwungen worden sei, sondern lediglich, ob man sie zur Aufnahme in die Bande gezwungen habe.
Der Dopingfall des Radprofis Lance Armstrong hat in den letzten Tagen für dicke Schlagzeilen gesorgt. Nun kommentiert der Philosoph Gunther Gebauer das Geständnis von Armstrong im Feuilleton der Zeit. Wie hält man das aus, 15 Jahre lang permanent zu lügen, wie es der Radprofi tat, Christina Capretz?
Für Gunther Gebauer ist es eine Art von Selbstsuggestion, die aber nicht nur bei Lance Armstrong selber entstanden sei, sondern als eine Art kollektiver Wahn bei allen, beim Weltradsportverband, bei den Medien, beim Publikum. Das Publikum wolle Helden, also charismatische Führer, weil es sie in der Sphäre der Politik in Zeiten der Demokratie so nicht mehr gebe. Armstrong habe somit eine Sehnsucht des Publikums erfüllt. Außerdem, so Philosoph Gebauer weiter in der Zeit, Zitat, das Publikum ist gar nicht darauf aus, nur eine saubere Leistung zu bekommen, sondern es will sich alles Mögliche bieten lassen. Selbst aus dem Geständnis wurde noch eine große Show gemacht. Auch in den Beschreibungen der deutschen Zeitungen erkennt man den wohligen Schauer, diesem Delinquenten zugucken zu dürfen bei seinem Versuch, Herr im Ring zu bleiben.
Von der Philosophie des Radsports zur Soziologie der Generationen. In der Süddeutschen Zeitung schreibt der Soziologe Heinz Bude, warum er den Begriff der Generationengerechtigkeit für unbrauchbar hält.
Generationengerechtigkeit, das ist ja so ein moralischer Begriff, der an sich etwas aussagt, was selbstverständlich scheint, nämlich Eltern sollen nicht auf Kosten der Kinder leben oder, Zitat von Heinz Bude, man will seinen Nachkommen doch keinen Saustall mit irreversibler Erderwärmung, unvorstellbarer Staatsverschuldung und explodierenden Rentensystemen hinterlassen. Der Soziologe fragt dann aber, ob die ältere Generation tatsächlich verantwortlich sei für die Entwicklungen wie die Krise der Pensionssysteme. Man könne ja auch sagen, die Babyboomer-Generation, also die in den 60er Jahren Geborenen, seien selber schuld, wenn sie weniger Rente erhielten, weil sie deutlich weniger Kinder in die Welt gesetzt hätten als ihre Eltern. Heinz Bude hinterfragt in der Süddeutschen Zeitung aber auch die Weltsicht, die hinter dem Begriff Generationengerechtigkeit steht, die Vorstellung nämlich, dass sich die Welt linear entwickle, dass jede neue Generation es besser habe als die vorhergehende. Diese Vorstellung, die sei heute überholt.
Die Meldung ließ letzte Woche aufhorchen. Das Zirkusunternehmen Cirque du Soleil entlässt 400 Angestellte. Cirque du Soleil ist ein Zirkus ohne Tiere. Das kanadische Unternehmen tourt durch die ganze Welt, ist auch immer wieder in der Schweiz zu Gast und begeistert ein großes Publikum mit seinen Licht- und Akrobatikspektakeln. Jetzt steckt der Cirque in der Krise. Ich habe vor der Sendung mit unserer Kanada-Korrespondentin Bernadette Calonego gesprochen und sie als erstes gefragt, ob man die genauen Gründe für die Entlassung von 400 Angestellten kennt.
Also offiziell sagt man, der kanadische Dollar, der jetzt sehr stark ist, sei der Grund dafür und die Rezession in den Vereinigten Staaten. Aber ich denke, das ist ein bisschen vorgeschoben, beziehungsweise diese Situation mit dem starken kanadischen Dollar gibt es ja schon lange. Aber die Entlassungen sind jetzt erst passiert. Und ich denke, dass es vielmehr wahrscheinlich die allzu starke Expansion in den vergangenen Jahren ist, die das Unternehmen überfordert hat. Und der Chef, der hat seit Jahren ein Ziel, das sehr ehrgeizig ist, nämlich jährlich soll der Umsatz um 25% wachsen. Und das ist eine unglaubliche Anforderung, die dieses Unternehmen wahrscheinlich gar nicht auf diese Art und Weise bewältigen konnte.
Der Cirque du Soleil ist ja ein riesiges Unternehmen. Was heißt das denn konkret?
Es ist ein riesiges Unternehmen, das stimmt. Es ist ein Milliardenunternehmen. Und es hat 5000 Angestellte, das ist vergleichbar mit anderen Unternehmen, ein richtiger Konzern. Und diese Expansion hat zum Beispiel bedeutet, dass jedes Jahr 3 neue Shows herauskamen. Das ist ein riesiger Aufwand für einen Zirkus. Und das hat dazu geführt, dass einige dieser Shows auch nicht mehr so gut waren und beim Publikum nicht ankamen. Und 4 der Shows mussten geschlossen werden. Der Zirkus hat immer noch 19 Shows, die entweder fest sind irgendwo in einer Stadt oder dann durch die Welt tingeln. Und das allein ist immer noch ein riesiger Aufwand. Aber dieser Kraftakt, jedes Jahr so viele neue Shows zu produzieren, das hat wirklich dem Zirkus zugesetzt.
Könnte man dann sagen, dass der Cirque du Soleil Opfer geworden ist des eigenen Erfolgs?
Irgendwie kann man das schon sagen. Vor allem am Schluss hatte man das Gefühl, da werden Shows produziert, einfach damit Geld hereinkommt. Eine Show zum Beispiel hieß Bananaspiel und da hat man Dialoge eingeführt, also die Leute sprachen. Normalerweise gibt es ja nur Musik und alles ist stumm und nur Lichteffekte und Poesie. Aber das gab dann, also die Leute haben gesprochen im Zirkus. Und das kam beim Publikum überhaupt nicht an. Diese Show hat furchtbar gefloppt und 3 weitere Shows kamen auch nicht gut an. Und jetzt verzichtet man auf diese Shows und konzentriert sich auf jene, die man bereits hat.
Und glauben Sie, Bernadette Calonego, dass sich der Cirque du Soleil auffangen kann?
Ich denke schon. Ich glaube, diese Entlassungen waren jetzt ein Warnsignal, dass man etwas tun muss, dass es nicht so weitergehen kann, dass man sich überlegen muss, worauf konzentriert man die Kräfte, was will man eigentlich mit diesem Zirkus. Es ist immer noch ein erfolgreiches Unternehmen, aber die Tatsache, dass es eben so lange erfolgreich war und so schnell gewachsen ist, hat die Kanadier davon überzeugt, dass eigentlich im Cirque du Soleil nichts passieren kann und plötzlich werden 400 Leute entlassen und das ging also wie ein Schock durch das ganze Land. Denn der Cirque du Soleil ist etwas wie eine kanadische Institution. Es ist eine Botschafterin Kanadas in der ganzen Welt und da möchte man natürlich, dass dieses Bild aufrechterhalten wird.
Kanada-Korrespondentin Bernadette Calonego über die Krise im Cirque du Soleil. Über 18 Millionen Eintritte zählen die Schweizer Museen inklusive Zoos pro Jahr. Ein Museum sticht bei dieser Zählübung besonders hervor: das Landesmuseum in Zürich. Seit Andreas Spielmann dort Direktor ist, hat sich die Zahl der Besuche nahezu verdoppelt. Von 109.000 auf über 213.000. Ein absoluter Rekord für dieses Haus. Karin Salm versucht Spielmanns Erfolgsrezept zu ergründen.
Jahr für Jahr hat das Landesmuseum in Zürich mehr Eintritte gezählt. Kontinuierlich hat die Zahl zugenommen und im letzten Jahr die 200.000er-Grenze gesprengt. Und das, obwohl das Landesmuseum seit März 2012 auch eine Baustelle ist. Die Sanierungsarbeiten und die Erweiterung haben begonnen. Andreas Spielmann zu diesem Erfolg.
Überrascht sind wir und natürlich auch etwas erleichtert, weil man denkt sich ja was dabei, man versucht etwas und weiß nie so genau, ob das funktioniert. Es sind auch immer viele Zufälle.
Auch wenn der Direktor des Landesmuseums kokett vom Zufall redet, diese Erfolgsgeschichte kommt nicht von ungefähr. Geschickt verstehen es Andreas Spielmann und seine Crew, mit den Ausstellungen den Nerv der Zeit zu treffen. Zum Beispiel mit der aktuellen Ausstellung «Kapital». Anhand der frühen Handelsstädte Amsterdam und Venedig wird der heutige Kapitalismus erklärt.
Wir sehen das eigentlich als unsere Aufgabe, oder über die Gegenwart zu sprechen und das immer im historischen Kontext.
Die Gegenwart im historischen Kontext sehen ist das eine, um Publikum anzulocken. Das andere ist die Ausstellung an sich. Szenografie und die Mischung aus Unterhaltung und Inhalten müssen stimmen. David Vuillom vom Verband der Museen in der Schweiz sagt das so.
Jemand, der einfach nur oberflächlich etwas sehen will, muss etwas davon haben. Und ein Experte müsste auch was davon bekommen. Und ich glaube, das Landesmuseum macht das.
David Vuillom kennt die Schweizer Museumslandschaft und ist überzeugt, dass historische Museen ein großes Potenzial haben.
Was spezifisch ist, nicht nur für das Landesmuseum, sondern für historische Museen allgemein, ist, dass sie ein sehr dynamisches Ausstellungsprogramm haben können. Dynamisch im Sinne von unterschiedliche Themen in einem Jahr, in einem Programm ansprechen.
Genau damit operiert das Landesmuseum in Zürich. C'est la vie, eine Fotoausstellung aus den Sammlungsbeständen, hat uns die Schweiz aus den Blickwinkeln von Fotoreportern erzählt. Mit der Ausstellung «Postmoderne» bot uns das Landesmuseum eine Mischung aus Kunst- und Designausstellung. Und mit diesem dynamischen Mix wird es 2013 weitergehen. Ganz unterschiedliche Themen und gleichzeitig mehrere Ausstellungen, das bringt Publikum. Und das ist für Andreas Spielmann wichtig.
Ich persönlich kontrolliere die Zahlen wöchentlich. Und zwar immer am Montag, oder? Da kriege ich die Statistik von der vergangenen Woche und dann schaue ich mir das an.
Dann wird, je nach Bedarf, diskutiert, werden Anpassungen getroffen. Zum Beispiel, indem man ein Publikumssegment gezielt angeht. Für die Gehörlosen bietet das Landesmuseum neu einen iPad-Guide in Gebärdensprache an. Die Ausstellung «Kapital» macht das Museum gezielt Bankern und Wirtschaftsverbänden schmackhaft.
Selbstverständlich haben wir solche Kooperationen, arbeiten mit Leuten zusammen, mit Gruppen zusammen und die haben dann das Privileg, auch außerhalb der Öffnungszeiten eines Museums in unser Haus zu kommen.
Der Museumsexperte David Vuillom bringt diese Strategie so auf den Punkt. Um alle anzusprechen, könne man nicht alle gleichzeitig ansprechen.
Sondern da muss man einfach das Publikum segmentieren. Und wenn man das immer präziser macht, führt es dazu, dass man einfach sehr viele Publikumssegmente anspricht. Und so kann man auch sagen, dass das demokratische Ziel eines Museums, so fast alle anzusprechen, kann man mit Segmentierung am besten erreichen.
Weg von der enzyklopädischen Ausstellung hin zu Ausstellungen, die Geschichten erzählen und so ganz unterschiedliche Publikumssegmente interessieren. Die Kunst des Ausstellens beherrscht das Landesmuseum und mit ihm viele andere Themenmuseen.
Das war ein Beitrag von Karin Salm. Im Streit um den Suhrkamp Verlag ist der Miteigentümer Hans Barlach, genauso wie die Verlegerin Ulla Unselt-Berkewitz, zu einem Kompromiss bereit. Sie hat in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit ihre Bereitschaft bekundet, die juristischen Verfahren auf Eis zu legen. Er sagte der Nachrichtenagentur dpa, er sei grundsätzlich ebenfalls für eine Aussetzung des Gerichtsverfahrens. Ich habe mit Literaturredaktor Rainer Schaper gesprochen und ihn gefragt, wie er diese Aussagen einschätzt.
Zunächst mal ist dieses eine offenbar von beiden, vor allem von Unselt-Berkewitz, von der Seite empfundene Notwendigkeit, in die Medien zu gehen. Man möchte also, bevor am 13.02. in Frankfurt das Urteil über Auflösung der Gesellschaft gesprochen wird, nochmal einen Versuch starten, mindestens mal medial einen Versuch starten, sich selbst als kompromissbereit, kompromissfähig in Stellung zu bringen.
Kompromissbereit, kompromissfähig, das klingt mehr nach Signal und nicht nach wirklicher Bereitschaft.
Naja, was man an Substanz in diesem Kompromissbereitschaft, in dieser Kompromissbereitschaft erkennen kann, ist, dass es tatsächlich zwei neue Mediatoren geben soll. Nach Auskunft beider Gesellschafter, sowohl der Frau Unseld-Bjerkewitsch als auch nach Aussage von Hans Barlach, gibt es zwei geheime, Namen sind nicht bekannt, Mediatoren, die in der Sache versuchen, noch vor dem Urteil am 13.02. einen Kompromiss zu finden, der dann dieses Verfahren aussetzen lässt, dass es also gar nicht erst zum Urteil kommt.
Und glauben Sie, dass es zu einer Einigung kommen wird?
Ich halte eine Einigung eigentlich eher für unwahrscheinlich, weil das ist auch deutlich geworden, gerade in dem Interview, das Frau Unseld-Bjerkewitsch in der Zeit gegeben hat, dass die Positionen in der Sache nicht verändert sind. Also wenn nach wie vor Frau Unseld-Bjerkewitsch in der Geschäftsleitung verbleiben will, das hat sie immer gesagt, sie möchte diesen Platz nicht räumen. Andererseits aber Hans Barlach nie hat erkennen lassen, dass er diese Position, seine Position, nämlich auf Änderung der Gesellschaftsführung, also es soll ein anderer Leiter in die Geschäftsführung rein, er geht davon nicht ab. Also wenn beide von dieser Zentralposition nicht abgehen, wie soll es dann zu einem Kompromiss kommen, egal wer Mediator ist? Also Einigung eher unwahrscheinlich.
Sie haben es erwähnt, Ulla Unseld-Bjerkewitsch hat sich heute zum allerersten Mal in der Causa Suhrkamp geäußert. In der Zeit, haben Sie eine Ahnung, warum sie sich erst heute gemeldet hat?
Also eine Vermutung. Also Frau Unseld-Bjerkewitsch hat in der Tat sehr, sehr lange zugewartet, bis sie sich selbst exponiert hat und ihre Beweggründe, ihre Position aus mit eigenem Mund sozusagen erläutert hat. Mein Eindruck ist, warum erst jetzt, hat damit zu tun, dass die Zeit auf dieses Urteil am 13.02. weiß Gott aufläuft. Es dauert nicht mehr lange bis dahin. Und es gab vor diesem Urteil, was zu erwarten ist, schon eins im Dezember letzten Jahres. Und dieses war für die Position von Frau Unseld-Bjerkewitsch nun weiß Gott nicht angenehm, nämlich Abberufung aus der Geschäftsführung wegen amtlicher Verfehlungen. Das ist gerichtlich festgestellt. Dieses war damals überhaupt nicht erwartet worden von der Familienstiftung und Frau Unseld-Bjerkewitsch selber und auch ihrer Anwalt Peter Raue nicht. Aber gleichwohl ist es zu diesem Urteil gekommen und seit diesem Urteil, immerhin letzter Dezember, ist noch nicht so lange her, ist man, glaube ich, in einer Alarmstimmung auf der Seite, ist alarmiert und sagt sich, man muss jetzt auch selber dieses Verfahren, damit auch den Kläger Hans Barlach, wirklich ernst nehmen, auch richtig ernst nehmen.
Das heißt, Frau Unseld-Bjerkewitsch hat bisher Hans Barlach nicht richtig ernst genommen?
Den Eindruck konnte man gewinnen. Ich habe diesen Eindruck jedenfalls in der Vergangenheit des Häufigen gewonnen.
Warum?
Eigentlich hat sich der Eindruck vermittelt, dass dieser immerhin mit 39% beteiligte Mitgesellschafter eigentlich gar nicht wirklich in dieser Gesamtgesellschaft und von dieser Geschäftsführung ernst genommen wird. Seine Ansprüche sozusagen wurden nicht als wirklich legitim angesehen, sondern eigentlich sollte dieser Gesellschafter das bleiben, was der Gesellschafter aus der Schweiz 300 Mal war, nämlich ein stiller Teilhaber, der Geld sozusagen in den Verlag investiert und das war's dann. Aber der Gesellschafter Hans Barlach wollte erkennbar vom ersten Augenblick an mehr, er wollte Mitsprache. Und die ist ihm sozusagen nicht bloß verwehrt worden, sondern er konnte den Eindruck gewinnen, wahrscheinlich hat er ihn gewonnen, dass man seine Ansprüche quasi fast schon als illegitim einschätzt. Und deswegen begann die Flut von Klagen, die zunächst tatsächlich von Hans Barlach ausgelöst worden sind, vor diversen Gerichten in Deutschland.
Daniel Vasella ist zurückgetreten nach 17 Jahren beinahe unangefochtener Herrschaft im Königreich Novartis. Das fördert viel Berichterstattung zutage und da fällt auf, Daniel Vasella hat eine erstaunliche Art zu kommunizieren. Er redet in einer Selbstverständlichkeit von Macht, Geld verdienen und sogar von seiner eigenen Psychoanalyse. Es hat den Charme des Authentischen. Aber was ist eigentlich Authentizität? Dazu Maya Brandli.
Ungeniert gibt Daniel Vasella seinen Lustpreis an der Macht, an seinem exorbitanten Lohn, ja sogar an seiner Psychoanalyse, die ihm, wie er sagt, viel Freiheit ermöglicht hat. Mutig sei das, meint Kommunikationsstratege und Reputationsmanager Viktor Schmid.
Ein schwacher CEO, eine schwache Persönlichkeit, die würde sich hüten, über die eigene Psychoanalyse zu sprechen, weil sie natürlich Angst hat, dass man daraus die Schlüsse zieht, du bist ja irgendwo nicht ganz klar im Kopf.
Vasella aber tut es und man lauscht ihm hin und her gerissen zwischen Bewunderung für seine Ehrlichkeit und dem Verdacht, dass er sich so viel Offenheit nur leisten kann, weil er dank seiner Macht nichts zu befürchten hat. Unbekümmertheit? Arroganz? Strategie, meint Viktor Schmid, allerdings eine sehr ungewöhnliche.
seine Kommunikationsstrategie würde ich kennzeichnen als die Strategie der totalen Authentizität.
Daniel Vasella sagt, was er denkt. Und das getraut er sich zu sagen, weil er das, was er tut, für absolut richtig hält.
Also ich habe zum Beispiel etwas angeschaut, wie er da seinen Lohn verteidigt. Und ich musste dann sagen, ja, eigentlich hat er ja gar nicht Unrecht aus dieser authentischen Geschichte raus. Ich meine, er nimmt nicht mal Vergleiche in den Mund. Er hätte ja zum Beispiel sagen können, ja, was ist denn das Problem? Ein Herr Federer verdient mindestens so viel wie ich, ein Formel-1-Rennfahrer auch. Der hat aber keine Verantwortung für 120.000, 130.000 Mitarbeiter und noch eine riesen Aktionärsgesellschaft in der ganzen Welt.
Nein, das tut er nicht, denn aus Daniel Vasellas Sicht gibt es schlicht nichts zu verteidigen. Und offensichtlich auch nicht aus Sicht der Aktionäre, denn die hätten ihn jederzeit abwählen können und haben es nie getan. Und so baut jeder König sich sein Denkmal, das hat auch Daniel Vasella mit seinem Campus in Basel getan. Eine Stadt in der Stadt mit festen Mauern drumherum, die nicht verhindern konnten, dass seine Reputation nun doch gelitten hat. Und deshalb, meint Reputationsmanager Schmid, hätte er bei aller Bewunderung für das Selbstbewusstsein und den Machtanspruch eines Daniel Vasella zu einer etwas verbindlicheren Kommunikationsstrategie geraten.
Man muss nicht Authentizität aufgeben. Ich denke, das macht diese Persönlichkeit ja auch stark. Das hat wahrscheinlich seinen Erfolg überhaupt auch erst möglich gemacht. Aber hier die Brücke zur Gesellschaft vielleicht mit etwas mehr Verständnis für die gesellschaftlichen Erfordernisse zu bauen, diese Brücke zu bauen, das würde ich zum Beispiel meinen, das hätte man ihm vielleicht vermitteln zu versuchen müssen.
Zu vermitteln, versuchen müssen. Vorsichtig wird da formuliert, was in der Branche bekannt ist, dass Daniel Vasella in Sachen Kommunikation ein Selbstläufer ist, der macht, was er will. Doch was heißt eigentlich Authentizität? Gibt es die überhaupt? Der Psychoanalytiker Peter Schneider bezweifelt das.
Das ist eine seltsame Vorstellung auch von sozusagen einem Kern, der übrig bleibt, wenn man alles irgendwie Gewordene, Gewachsene, von außen dazugekommene abzieht.
Denn was bleibt, wenn all das Gewordene und Gewachsene abgezogen ist? Vielleicht eben gar nichts mehr. Und deshalb, so Peter Schneider, sei es vielleicht klüger, man lasse solche Häutungen und bleibt ein Individuum, das besteht aus all dem Gewordenen und Gewachsenen. Doch abgesehen von solch grundsätzlichen Überlegungen, meint der Analytiker, sei es ohnehin obsolet, im Zusammenhang mit öffentlichen Personen über Authentizität zu sprechen.
Es scheint mir eben ein verhängnisvolles Kriterium zu sein, wenn man Politiker oder Wirtschaftsbosse eben danach beurteilt, ob sie jetzt authentisch rüberkommen oder nicht.
Denn was zählt, ist das, was sie tun. Und um das nicht aus den Augen zu verlieren, sollte man sich von entwaffnender Aufrichtigkeit nicht ablenken lassen.
Man fällt dann ja auch so auf diese Aufrichtigkeit so wahnsinnig rein und fragt sich dann gar nicht mehr eben, was sind objektive Kriterien, nach denen ich die Tätigkeit einer öffentlichen Person beurteilen kann.
Ihm jedenfalls sei es egal, ob eine öffentliche Person aufrichtig sei oder nicht, sagt der Psychoanalytiker Peter Schneider.
Wenn irgendein Politiker unaufrichtig dafür sorgt, dass eben nicht der Dritte Weltkrieg ausbricht, dann ist mir das ehrlich gesagt lieber, als wenn er aufrichtig die ersten Atomraketen zündet. Dieses Kriterium der Aufrichtigkeit, das dient ja vor allen Dingen eben dazu, auch Kritik zu vermeiden.
Der Psychoanalytiker Peter Schneider im Beitrag von Maya Brandli hier auf SRF 2 Kultur. Ein Beitrag über den Rücktritt von Daniel Vasella, seine Art zu kommunizieren und mit der Frage nach seiner Authentizität.
Ein türkisches Gericht hat die im Exil lebende Schriftstellerin Pinar Selek in einem international umstrittenen Verfahren zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Entscheidung sei heute nach mehrstündiger Verhandlung verkündet worden, berichteten türkische Fernsehsender. Istanbuler Richter hatten sich bereits dreimal für Freisprüche in dem Prozess entschieden. Das oberste Gericht hat diese Entscheidungen jeweils aufgehoben. Menschenrechtler sprechen von einem politisch motivierten Verfahren. Der 35-jährige Choreograf und Tänzer Benjamin Millepied wird neuer Ballettchef der Pariser Oper. Der Ehemann der US-amerikanischen Schauspielerin Natalie Portman ist dem breiten Publikum durch seine Choreografien für den Film Black Swan bekannt. Er wird die Leitung ab Oktober 2014 übernehmen. Das Ballett der Pariser Oper mit seinen 154 Tänzern zählt zu den besten der Welt und wird seit 1995 von Brigitte Lefebvre geleitet. Europas höchst dotierter Kunstpreis geht erstmals an einen Franzosen. Der Stiftungsrat der Zürcher Roswitha-Haftmann-Stiftung vergibt den mit 150.000 Franken dotierten Roswitha-Haftmann-Preis an Pierre Huyck. Huyck wurde 1962 in Paris geboren. Er hinterfrage das Wesen des Bildes und seine Voraussetzungen und betrachte die Ausstellung als Medium in sich, schreibt die Roswitha-Haftmann-Stiftung.
SRF 2 Kultur.
Um 18:04 Uhr. Draußen ist es kalt und dunkel, als wäre die Sonne ausgeschaltet. Hier im Studio ist das Licht angeknipst. Wo auch immer Sie Radio hören, wünsche ich Ihnen einen guten Abend. Hier ist Day In, Day Out.
Hundert Sekunden Wissen.
Denn blaue Augen gelten ja oft als schön. Und doch möchte niemand blauäugig sein. Warum eigentlich? 100 Sekunden Wissen von Cornelia Kasis.
Sie war das Lieblingskind des Vatergottes, Zeus, blauäugige Tochter Athene. Mehrfach ist von ihr in der Odyssee die Rede. Athene, die schöne Blauäugige der Antike, die Patronin der Stadt Athen. Wie konnte sie als Göttin des Krieges und der Weisheit, des Handwerks und der Kunst nur blauäugig sein? Da war doch bestimmt ein kühler Kopf, ein klarer Blick und eine starke Hand gefragt. Blauäugig müssen auch viele Westernhelden sein, etwa der Halodri Terence Hill oder der Bösewicht Peter Fonda in »Spiel mir das Lied vom Tod«. Verdammt cool und alles andere als naiv, alles andere als blauäugig im übertragenen Sinne. Wer blauäugig vertraut, gilt als naiv, gutgläubig, treuherzig, unkritisch und auch ein bisschen als dumm. Das hat damit zu tun, dass alle Menschen am Anfang ihres Lebens blaue oder zumindest bläuliche Augen haben. Die Farbpigmente auf der Regenbogenhaut, auf der Iris, sind bei Babys noch nicht in ausreichendem Maß vorhanden. Blauäugig nennt man genau deswegen jemanden, der so unbedarft ist wie ein Neugeborenes. Die eigentliche Augenfarbe hängt davon ab, wie viel Farbpigmente sich in der Iris abgelagert haben. Je dunkler das Auge, desto mehr Pigmente. Ob jemand lebenslang blauäugig bleibt, zeigt sich erst nach dem ersten Lebensjahr. Und lebenslang blauäugig bleiben von 10 Menschen auf der Welt nur ein einziger, zumindest im Gesicht.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.